Netztalk, ein Podcast der Bundesnetzagentur. Videokonferenzen und Homeoffice, Streaming und künstliche Intelligenz, keine Frage. Deutschland braucht leistungsstarkes Internet. Das gibt es mit moderner Glasfaser. Doch der Ausbau der Netze geht nicht so schnell voran, wie viele sich das wünschen. In diesem Podcast spricht die Bundesnetzagentur-Vizepräsidentin Dr. Daniela Brönstrup darum mit Expertinnen und Experten, die unterschiedliche Perspektiven zum Thema Glasfaser einbringen. Wie gelingt ein fairer Wettbewerb? Was ist eigentlich den Verbraucherinnen und Verbrauchern wichtig? Und wie lange sollte es das alte Kupfernetz noch geben? Das finden wir heraus im Netztalk.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei der dritten Folge von Netztalk. Heute nehmen wir die Wissenschaftsperspektive ein und ich freue mich sehr, dass wir als Gast heute die Leiterin des WIC haben, des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste, Frau Dr. Kara Schwarz-Schilling. Herzlich willkommen, toll, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Schwarz-Schilling, wollen Sie sich einmal persönlich vorstellen?
Mein Name ist Kara Schwarz-Schilling, ich bin Geschäftsführerin und Direktorin des WIC seit 6 Jahren. Davor war ich übrigens 20 Jahre hier bei der Bundesnetzagentur, Beschlusskammervorsitzende und Referatsleiterin, aber davor auch schon einmal am WIC, was seit über 40 Jahren sich mit Wettbewerb vor allem auch im Sektor Telekommunikation befasst.
Kleiner Transparenzhinweis. Ich war auch mal in meiner früheren Funktion im Bundeswirtschaftsministerium die Aufsichtsratsvorsitzende des WIC. Und außerdem kenne ich das WIC natürlich jetzt in meiner Funktion als Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur auch deswegen, weil wir ein Forschungsprogramm jedes Jahr an das WIC vergeben. Also das ist eins der Institute, die sich ganz besonders gut auskennen mit Telekommunikation und Digitalisierung. Deswegen wäre meine erste Frage, Frau Schwarz-Schilling, wie schätzen Sie aus wissenschaftlicher Perspektive aktuell die Situation im Glasfaserausbau in Deutschland ein?
Naja, in Deutschland sind jetzt gerade mal je nach Grundgesamtheit 13 oder 15% der Breitbandanschlüsse Glasfaseranschlüsse. Das ist bedeutend weniger als in vergleichbaren Ländern, in denen es auch Kabel und VDSL gab. Da ist einiges nachzuholen.
Das haben wir auch schon in anderen Folgen festgestellt. Jetzt ist natürlich interessant der Blick nach vorn. Wie sehen Sie die Marktentwicklung? Wo wird nach Ihrer Einschätzung der Glasfasermarkt in 5 oder 10 Jahren stehen?
Das finde ich eine ganz wichtige Frage, weil man einfach nachher, wenn der Ausbau da ist, wissen muss, wie kann man unter den Bedingungen, die dann wohl herrschen werden, auch für funktionsfähigen Wettbewerb sorgen. Deshalb ist eben eine wichtige Frage, wie weit reicht der Infrastrukturwettbewerb? Wie weit können selbsttragende parallele Infrastrukturen funktionieren? Oder werden wir weiterhin zugangsbasierten Wettbewerb brauchen? Und dafür spricht sehr viel, weil eigentlich viele Studien, viele Modelle, egal wie sie die Parameter setzen, der Infrastrukturwettbewerb ist nur in sehr, sehr wenig Regionen tragfähig möglich.
Infrastrukturwettbewerb, einmal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, bedeutet, dass man 2 parallele Glasfasernetze hat, die sich auch beide wirtschaftlich rechnen, während der Dienstwettbewerb der Wettbewerb auf dem Netz ist. Und wie schätzen Sie die Lage ein? In ungefähr wie vielen Gebieten in Deutschland rechnen sich mehr als ein Netz oder also mehrere?
Das kommt sehr darauf an, was man für Parameter setzt im Hinblick auf die Ausbaukosten, im Hinblick auf die Nachfrage, im Hinblick darauf, wie viele Kunden langfristig auch noch einen Festnetzanschluss nutzen werden und wie viele nur noch Mobilfunk nutzen. Aber selbst in den alleroptimistischsten Szenarien werden das nicht mehr als die Hälfte der Anschlüsse sein. Das war eine Studie, die wir für das damalige Digitalministerium gemacht haben. Damals haben wir maximal optimistische Annahmen gemacht, um zu schauen, wo kann Infrastrukturwettbewerb tragfähig sein. Und da kam man dann so ungefähr, je nach Modell, zwischen 30 und 50% der Anschlüsse raus. Das heißt, die Regulierungsbehörde wird vermutlich einen wichtigen Job behalten, weil, wie wir ja sehen, Zugang auf dem Netz nichts ist, was so von selber passiert.
Wenn Sie sagen, der Anschlüsse, es ist ja immer so ein bisschen eine Frage, wie schneidet man dann diese Gebiete so zusammen, dass ich tatsächlich mehr als ein Netz rechnet oder überhaupt ein Netz rechnet. Sehr entlegene Gebiete sind sehr teuer anzuschließen. Haben Sie da aus wissenschaftlicher Perspektive einen Rat, eine Empfehlung, um möglichst wenig Anschlüsse so teuer werden zu lassen, dass man sie dann auch mit Steuergeld fördern muss?
Naja, wir haben ja den marktorientierten Ausbau propagiert. Da entscheiden die Unternehmen selber, wo sie wie viel ausbauen zunächst einmal. Und natürlich suchen sich die Unternehmen die profitabelsten Gebiete raus und lassen oft auch noch gerne weg, was jetzt auch gerade noch so ginge, um einfach insgesamt eine bessere Rendite zu erwirtschaften. Und das, was dann übrig bleibt, wird natürlich dadurch sehr viel teurer, dass der spannendste Teil eines Gebiets, vielleicht zum Beispiel die Kernstadt, schon weg ist. Wenn man dann die ganzen Vorstädte weggelassen hat, muss man die nachher nochmal separat ausbauen und möglicherweise fördern. Deswegen ist das schon eine sehr grundsätzliche Frage, wie Netzausbau im Wettbewerb gut funktionieren kann.
Und wo?
Und wo? Und ob es eine gute Idee ist, zu sagen, lassen wir den Markt mal machen.
Daraus höre ich jetzt ein bisschen, Sie würden sich wünschen, dass es da eine klarere regulative Vorstrukturierung gibt, weil tatsächlich ja der europäische Rechtsrahmen und der nationale Rechtsrahmen bislang sehr stark von dieser Idee des Infrastrukturwettbewerbs, also der ökonomischen Tragfähigkeit von mehreren Netzen ausgeht. Nun haben Sie eben schon angesprochen, dass andere europäische Länder aber weiter sind als Deutschland. Da, glaube ich, schließt gerade ganz gut an die Perspektive, die wir auch schon im Gespräch mit Herrn Ufer eingenommen hatten und die Frage, was können wir von anderen lernen. Herr Ufer hatte da nämlich eine Frage an Sie.
Da wir ja gemeinsam festgestellt haben, dass wir in Deutschland einen gewissen Rückstand beim Glasfaserausbau haben und diese Länder, in denen das WIG auch aktiv ist, viel, viel, viel weiter vorangeschritten sind, würde mich interessieren, ein Best-of dessen, was im Ausland so gut funktioniert hat, warum man da den Glasfaserausbau in viel, viel kürzerer Zeit nach vorne gebracht hat. Was können wir jetzt in der Phase, wo wir gerade in Deutschland sind, noch aus dem Ausland lernen?
Es gibt Länder, die haben günstigere Voraussetzungen für Glasfaserausbau als Deutschland. Das ist eine Sache, die muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Wir haben Kabelnetze und wir haben einen VDSL-Ausbau, ein sehr gutes Kupfernetz. In anderen Ländern gab es das zum Teil nicht. Da war der Druck, Glasfaser auszubauen, größer.
Weil die Netze schlechter waren.
Weil die Netze schlechter waren und sich eben die Kupfernetze nicht mehr so gut aufrüsten ließen. Das ist zum Beispiel in Frankreich der Fall. Aber die Franzosen haben schon sehr wichtige Dinge vielleicht ganz anders gemacht als wir. Die haben nämlich schon im Jahr 2010 sich gefragt, wie kann Glasfaserausbau gelingen? Wo kann es Wettbewerb geben? Gibt es Gebiete, in denen man anders vorgehen muss als in anderen Gebieten? Und die haben damals eine Debatte angeregt und dann einen sehr, man könnte auch sagen, dirigistischen Rahmen vorgegeben. Aber wir sind heute alle ein wenig neidisch, dass sie das so klar sich vorher überlegt haben, weil wir heute einen sehr, sehr fragmentierten Ausbau hier in Deutschland sehen. Und wir sprachen ja bereits über dieses Thema der Ausbaugebiete, der den Ausbau sehr teuer machen wird.
Weil, und das hatten wir auch schon mal angesprochen, es teuer wird, wenn man später nochmal dann Häuser oder Wohnungen anschließen muss, die zwar grundsätzlich in einem mit Glasfaser erschlossenen Gebiet liegen, aber eben als Haus nicht angeschlossen waren, die sogenannte Nachverdichtung.
Genau. Das ist der eine Aspekt, aber der andere Aspekt ist überhaupt die Auswahl des Ausbaugebiets. Wenn die zu klein ist und sich eben nur aufs allerlukrativsten Teil begrenzt, dann bleibt der Rest nachher stehen. Die Franzosen haben etwas mehr eine Art Wettbewerb um den Markt organisiert, indem sie sozusagen Anfang der 10er Jahre eigentlich versucht haben, herauszufinden, wo würde es Infrastrukturwettbewerb geben. Das sind in Frankreich Gebiete mit Leerrohren, in ganz dicht besiedelten Gebieten. Da braucht man überhaupt nichts machen, da lassen wir den Wettbewerb so laufen.
Weil er einfach günstig ist,
Ausbau? Weil es auch möglich ist, dass mehr als ein Netz parallel nebeneinander existieren kann. In anderen Gebieten haben sie einen sogenannten Co-Investment-Wettbewerb organisiert, dass Netzbetreiber gemeinsam Netze ausbauen und nachher auch gemeinsam nutzen. Und dann gibt es Fördergebiete. Und ein Thema, glaube ich, was wir für uns mitnehmen müssen, ist sozusagen den Zuschnitt von Ausbaugebieten muss man sich sehr viel genauer angucken. Man kann jetzt seit wenigen Tagen auf der Webseite des BMDS,
des Digitalministeriums,
eine Karte sich anschauen. Da sieht man, wo könnte eigenwirtschaftlich ausgebaut werden, wo wurde ausgebaut und wo wurde gefördert ausgebaut. Und man sieht einen ziemlichen Streuselkuchen. Und das ist unsere Ausgangslage. Insofern können wir nicht so einfach, wie Herr Ufer das vielleicht sich denkt, einfach jetzt etwas aus dem Ausland übernehmen. Wir stehen heute da, wo wir stehen. Aber es sind immerhin noch 50% der Anschlüsse auszubauen. Und das ist eine ganze Menge. Und da lohnt sich schon, sich nochmal den Kopf zu zerbrechen, wie man vielleicht am Förderregime etwas tun kann, wie man auch die Kupferglasmigration aktiver anpacken kann. Denn das ist auch ein ganz klares Learning aus anderen Ländern. Da haben viele Regulierer bereits sehr frühzeitig Leitplanken für die Migration vorgegeben. Da ist Ihr Haus ja jetzt auch dabei.
Genau.
Und man kann tatsächlich sehen, dass auch die Nachfrage tatsächlich mehr angezogen hat in dem Moment, wo ungefähr klar war, was man eigentlich für eine zeitliche Perspektive hat. In vielen Ländern wurde bereits in so einem Zeitraum, wo auch tatsächlich nur 50% der Haushalte bereits angeschlossen waren, schon ein Abschaltedatum in den Raum gestellt. Und das schafft Klarheit.
Belgien oder welches Land?
Belgien, auch Frankreich, Schweden. Schweden hat schon 2009 verkündet, wann es das Kupfernetz abschalten will. Also zum Teil sehr weit im Voraus. Und dann haben letztlich alle Marktparteien so ein Stück weit darauf hingearbeitet. In Belgien gibt es Ankündigungen, in Irland, in England, in Frankreich auch. Und man kann tatsächlich sehen, dass die Nachfrage dann auch angezogen hat. Denn es ist natürlich für Endkunden heute, Endkundinnen und Endkunden sind mit ihrem VDSL-Anschluss nicht unzufrieden. Die haben eigentlich einen ganz guten Anschluss und die fragen sich, warum soll ich denn jetzt hier auf Glasfaser wechseln? Und wenn es dann am Ende auch noch teurer wird.
Das wäre genau meine Frage gewesen. Also wir haben jetzt einmal mitgenommen, wir sind da, wo wir sind in Deutschland. Wir haben ein etwas anderes auch rechtliches Regime gewählt, als andere europäische Länder das gemacht haben. Wir haben sehr gute Kupfernetze, deswegen ist auch da der Druck von der technologischen Seite bei uns nicht so stark gewesen und damit nicht von der Nachfrageseite. Aber Verbraucherinnen und Verbraucher fragen sich natürlich auch immer, wie ist denn die preisliche Situation? Und das WIG hat eine Studie gemacht, international vergleichend, auch zu den Preisen. Was ist bei der Studie herausgekommen?
Wir haben festgestellt, dass in den meisten Mitgliedstaaten überhaupt keine Anschlüsse unter 100 MB mehr vermarktet werden.
Anders als in Deutschland.
Anders als in Deutschland und auch anders als in UK. Aber alle anderen Länder, da findet man auf den Webseiten gar keine Angebote mehr für 100 MB. Beispielsweise in Frankreich ist das Einsteigerangebot bei 400 MB. In Italien, Irland, Polen, Spanien, Slowenien liegt es bei mindestens 500 MB. Also dort steigt man mit ganz anderen Bandbreiten ein.
Das heißt, da sind auch die Verbraucherinnen und Verbraucher und eben auch die anbietenden Unternehmen schon stärker in der Zukunft unterwegs, wo man eben ganz andere Datenraten und ganz andere Geschwindigkeiten auch noch stärker brauchen wird als heute.
Auf jeden Fall. Es ist einfach die Zukunft, vieles gleichzeitig zu tun und es convenient, angenehm eben auch gleichzeitig tun zu können. Und wir stellen fest, dass in Ländern, wo halt auch die Verfügbarkeit schon höher ist, dann auch der Take-up, also
der echte Anschluss
viel stärker nachgefragt wird. Es ist ja so, wenn Sie in einer Straße wohnen, wo fast alle einen Glasfaseranschluss haben und dann reden Sie mit Ihren Nachbarn und der sagt, du, also ich habe jetzt hier diesen Gigabit-Anschluss und die Kinder gamen und ich gucke mein Video und wir können jetzt alle, wir haben überhaupt keine Diskussion mehr, wer hier was, wo, wie machen kann. Und man kann auch gleichzeitig eine Riesendatei runterziehen. Dann ist es halt einfach nett. Und wenn es nicht so viel mehr kostet, und das ist, glaube ich, schon der entscheidende Punkt. Da gibt es auch lange empirische Evidenz. Die Menschen sind nicht bereit, riesig viel mehr zu zahlen für eine höhere Geschwindigkeit. Aber ein bisschen vielleicht. Und wenn Sie es, wie in vielen Mitgliedstaaten, gar nicht bezahlen müssen, diesen Aufpreis, dann nehmen Sie das natürlich auch gerne.
Wir haben auch eben schon das Thema angesprochen, Perspektive. Also ich habe wahrgenommen, Sie sagen, wir brauchen eine klare Perspektive auch für den Markt. Wir hatten ja als Bundesnetzagentur das Impulspapier im April veröffentlicht, was zum Teil missverstanden worden ist, als da steht jetzt ein unmittelbares Abschalten von Kupfernetzen an. Das ist ja so nicht der Fall, aber natürlich geht es darum, in die Zukunft zu gucken, weil eben in der Zukunft das die Technologie ist, auf denen Digitalisierung stattfinden wird. Was ist da Ihre Lehre aus den anderen Ländern?
Meine Lehre ist zum einen, dass es sinnvoll ist, darüber früh zu sprechen, auch wenn der Zeitpunkt noch lange voraus liegt, weil man sich dann auch als Verbraucher oder Verbraucherin darauf einstellen kann. Wenn man zum Beispiel dafür sorgen muss, dass ein Haus mit hausinterner Infrastruktur versorgt wird, ist es ganz gut zu wissen, wann es denn wirklich erforderlich ist, dass die jetzt da ist. Und wenn man jetzt eine Chance hat, sie kostenlos gelegt zu bekommen, wird man sich vielleicht anders entscheiden und es doch jetzt machen, wenn man weiß, im Jahr so und so wird dieses Netz dann abgeschaltet.
Also das heißt, wenn gerade in der Straße Glasfaser verlegt wird, dann ist es klug, sich auch direkt den Anschluss an das Haus oder in die Wohnung legen zu lassen. Denn das ist ja in der Tat das Angebot, was die Unternehmen in der Regel machen, in dem Moment, wo sie ohnehin die Straße anschließen, dann auch kostenlos den Hausanschluss zu machen. Während wenn man später sagt, jetzt möchte ich Glasfaser haben, das Unternehmen und der Bagger aber nicht mehr da sind, wird es teurer.
Dann muss ein Bagger extra anrollen für ein Haus oder für 5 Wohnungen. Und das ist ja, kann sich ja jeder leicht vorstellen, dass das einfach sehr teuer wird. Und wenn er dann nochmal kommen muss für die letzten 3, dann maximiert man natürlich auch so die Kosten des Infrastrukturausbaus. Ich glaube, das Impulspapier hat keineswegs von einem sofortigen Abschaltdatum gesprochen. Nicht. Man kann es natürlich, wenn man böswillig ist, so interpretieren. Aber in anderen Mitgliedstaaten wurden diese Daten auch schon sehr früh zum Teil kommuniziert, auch in einem Stadium, wo erst 50% des Landes mit Infrastruktur versorgt wurde. Und so war es für alle Marktbeteiligten möglich, sich auf dieses Datum auch einzustellen. Selbstverständlich ist das ein Prozess, wo man auch immer ein Stück weit flexibel bleiben muss, um sich an aktuelle Marktgegebenheiten anzupassen. Ein Gedanke, der vielleicht für Deutschland von Bedeutung sein könnte, weil wir ja noch relativ weit zurück sind mit dem Glasfaserausbau, ist eben, dass man möglicherweise sehr regional mit der Abschaltung beginnt und solche Regionen, die schon weit fortgeschritten sind, früher auf Glas umstellt als diejenigen, die noch gar nicht versorgt sind. Das ist ein Verfahren, was in Belgien vorgesehen ist. Da werden Regionen, in denen Glasfaser verfügbar ist, dann letztlich automatisch in einen Abschalteprozess
überführt. Weil es die neuen Netze schon gibt und die energieeffizienter sind zum Beispiel.
Genau. Abschaltung geht sowieso nicht landesweit auf einmal. In allen Ländern erfolgt das nach einem Plan, der sehr regional aufgebaut ist. Da sind auch hier in Deutschland noch Diskussionen, was eigentlich das geeignete Abschaltgebiet, wie man das geeigneterweise definiert.
Umstiegsgebiet
gerne. Und das wäre etwas, wie man in Deutschland möglicherweise auch frühzeitig in einen Prozess starten kann. Aber die Umschaltung in Deutschland wird sicherlich sich noch eine ganze Weile länger hinziehen und auch länger, als es der Europäischen Kommission mit dem Jahr 2030 vorschwebt. Das ist ganz klar.
Ja, 2030 war ja nur ein erster Vorschlag der Kommission im Rahmen ihres Weißbuches, natürlich auch ein bisschen getragen davon, dass andere Länder eben sehr viel weiter sind als Deutschland. Das ist jetzt noch kein gesetztes Datum. Einmal vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, wir nehmen diesen Podcast auf in der Woche, bevor wir alle erwarten, dass die Kommission voraussichtlich am 20. Januar herauskommt mit dem Digital Networks Act, dem dann neuen Rechtsrahmen, und dann werden wir mal sehen, ob es da auch schon Vorschläge gibt für diese Perspektive.
Und wir sind alle sehr gespannt, wie die Kommission jetzt mit dem Thema Kupferglasmigration im Digital Networks Act umgeht, ob sie da bei ihrem Vorschlag bleibt oder sich doch auch zu Herzen nimmt, dass es nicht in allen Mitgliedstaaten schon so weit ist wie in Frankreich, Spanien oder Schweden.
Aber wichtig ist mir nochmal zu sagen, wir diskutieren ja auch in Deutschland das Thema Glasfaser schon länger. Und die Bundesnetzagentur ist ja Gastgeber auch für das Gigabit-Forum, also ein Forum, in dem sich die Branche trifft und auch über diesen Umstieg auf Glasfasernetze diskutiert. Und das WIG hat verschiedene Pilotprojekte betreut im Rahmen dieses Forums, wo schon mal erprobt wurde, wie ein solcher Umstieg auf die modernen Glasfasernetze stattfinden kann. Vielleicht erzählen Sie noch ein bisschen was aus dem, was wir aus den Pilotprojekten gelernt haben. Was gab es für Schwierigkeiten? Was hat gut funktioniert? Worauf müssen wir besonders achten?
Die Pilotprojekte haben gezeigt, dass das für ein komplexer Prozess ist mit der Umstellung. Da hat sehr viele Lernerfolge gegeben. Man hat wirklich gesehen, welche Prozesse alle angepackt werden müssen, dass das auch IT-Anpassungen erfordern wird, damit das nachher smooth läuft. Was schwierig war, ist zu sehen, wie ist eigentlich die Ausgangslage. Also es gibt in Deutschland keine Datenbank mit Gebäuden, so wie zum Beispiel in den Niederlanden. Da hat jedes Gebäude eine Nummer. Es ist eine amtliche Statistik.
Aber wir haben ein Kataster, ein Grund.
Ja, aber es gibt viel öfter, als man denkt, dass Häuser halt Adressen haben, von zwei Straßen zugänglich sind oder dass die Unternehmen Schwierigkeiten haben, einen Datenabgleich vorzunehmen. Das waren zum Beispiel Sachen, die man gelernt hat in diesem Prozess. Und das andere Thema, was, glaube ich, auch eine große Rolle gespielt hat, ist der Zugang zu Mehrfamilienhäusern. Wenn ein Unternehmen Zugang zu einem zur hausinternen Infrastruktur eines anderen Gebäudes haben möchte. Das wird hier in Streitbeilegungsverfahren behandelt.
Wenn man sich nicht einigt.
Also wenn man sich nicht einigt. Das ist aber ein Thema, muss man einfach sagen. Hausinterne Infrastruktur ist ein Bottleneck. Und jemand, der so eine Infrastruktur betreibt, hat eigentlich wenig Anreiz, andere da reinzulassen.
Also es gibt sozusagen einen Flaschenhals, wenn jemand hausintern die Infrastruktur aufgebaut hat, was aber ja bei Glasfaser noch gar nicht in so vielen Häusern der Fall ist, dann muss sichergestellt sein, dass die anderen Unternehmen auf dieses Netz kommen, damit es eben den Wettbewerb gibt und die Verbraucherinnen und Verbraucher, also die Mieterinnen und Mieter in dem Haus, Zugang haben.
Genau. Und das ist ein Thema, was man, glaube ich, effizienterweise nicht in einem hausbezogenen Streitbeilegungsverfahren regelt, sondern da gibt es übrigens auch in anderen Mitgliedstaaten ganz klare Verfahren. Der Netzbetreiber, der als erster ein Haus anschließt, der muss es vollständig erschließen. So ist das in Frankreich geregelt und dann muss man über dieses Thema nicht mehr so viel diskutieren.
Sondern man gewährt Zugang und
man gewährt, es gibt einen klaren Zugangsanspruch, da gibt es eine symmetrische Regulierung für alle, weil jeder Hausnetzbetreiber ist ein potenzieller Monopolist über dieses Haus. Und wenn der den Zugang verweigern kann, dann macht es auch gar keinen Sinn für einen Netzbetreiber überhaupt auszubauen bis zu diesem Haus, weil man gar nicht reinkommen kann dann. Also das
heißt nochmal einmal für alle, im Moment ist die Rechtslage in Deutschland so, grundsätzlich muss dieser Zugang gewährt werden, aber wenn das nicht funktioniert, dann müssen die Unternehmen über das Streitbeilegungsverfahren bei der Bundesnetzagentur die Sache regeln lassen.
Ja, und zwar häuserweise sozusagen. Und es gibt ja viele Gebäude in Deutschland, können Sie sich vorstellen.
Wenn die Unternehmen sich nicht einigen, und dann hätten wir irgendwann ganz, ganz viele Fälle bei der Bundesnetzagentur. Deswegen plädieren Sie jetzt dafür, dass man da eine grundsätzliche Regelung schafft,
ja,
wenn jetzt das Telekommunikationsgesetz geändert
Absolut.
Wird.
Absolut, ja.
Vielen Dank. Jetzt gibt es allerdings natürlich auch in Deutschland schon Regionen, die sind durchaus weiter beim Glasfaserausbau als andere. Ein Beispiel ist Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein hat bereits 27% der Haushalte tatsächlich nicht nur angeschlossen haben sie sogar 36, nein, 27% der Haushalte haben tatsächlich einen genutzten, einen aktivierten Glasfaseranschluss. Das ist absoluter Vorreiter in Deutschland. Hat sich das WIG auch das mal im Ländervergleich angeguckt? Was können vielleicht andere Länder von Schleswig-Holstein lernen?
In Schleswig-Holstein sind sehr viele Stadtwerke aktiv. Man hat, glaube ich, sehr früh da auch Verbundvorteile zum Teil mit Windparks und der Stromversorgung von Windkrafträdern genutzt, um Glasfaser zu verlegen.
Was ist da der Vorteil?
Naja, also man kann die Infrastruktur für beides nutzen, sowohl für die Windkraft wie auch für die Versorgung von Endkunden.
Also die Steuerung der Windkraftanlagen, den Anschluss der Windkraftanlagen und gleichzeitigen Verlegung von Glasfaserleitungen.
Genau. Es ist auch eine größere Bereitschaft. Vielleicht sind die auch angesteckt von ihren nördlichen Nachbarn.
Dänemark.
Dänemark, Schweden, Norwegen sind alle deutlich weiter da als wir. Aber es ist jedenfalls bemerkenswert, weil weit über die Hälfte des Ausbaus in Schleswig-Holstein ist von kommunalen Unternehmen getrieben. Viele wünschen sich, dass die Telekom das Kupfernetz dort abschält. Aber man muss auch sagen, Wettbewerb gibt es auf diesen Netzen nur sehr begrenzt. Denn Zugang gewähren diese Stadtwerke auch nicht so gerne. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung auch in Schleswig-Holstein. Ein Thema, was wir ja viel diskutieren, der sogenannte Open Access.
Ja, der Zugang zu den Netzen.
Der ja für die Auslastung eigentlich sehr sinnvoll wäre, weshalb es auch sinnvoll sein könnte für Unternehmen, diesen zu gewähren. Faktisch tun sich auch die Wettbewerbsunternehmen damit sehr schwer. Wir sehen ja, haben große Schwierigkeiten, da ordentliche Statistiken zu bekommen, wie viel Open Access Anschlüsse es denn schon so gibt. Und an der Stelle ist man, glaube ich, auch in Schleswig-Holstein gerade dabei. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihre Behörde einer Abschaltung zustimmen kann, wenn auf einem solchen Netz nicht möglich ist, Anschlüsse von mehreren Anbietern auszuwählen.
Absolut. Das gibt uns ja schon das Telekommunikationsgesetz so vor im aktuellen Paragraphen 34, der ganz klar sagt, da muss es eben auch Wettbewerb geben und eine Wahlfreiheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher. So würden wir das auch immer auslegen. Jetzt haben wir geplant, bei NetzTalk als nächsten Gast einzuladen, die Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein, Frau Julia Carstens. Haben Sie eine Frage an Frau Carstens, an unseren nächsten Gast?
In Schleswig-Holstein ist man ja gerade dabei, die Netze in einer Kooperation zusammenzuschalten, damit die besser skalieren. Es sind sehr kleine Netze in Schleswig-Holstein. Welche Maßnahmen oder plant das Ministerium Maßnahmen, um diesen Prozess zu unterstützen? Und gibt es auch Initiativen, die Öffnung dieser Netze zu unterstützen?
Dann gucken wir mal, was wir von Schleswig-Holstein an der Stelle noch lernen können, auch für die Länder, die vielleicht nicht ganz so viel Windkraft haben wie Schleswig-Holstein. Ich habe mitgenommen aus der Folge heute, dass andere europäische Länder insofern weiter sind, als sie nicht nur die Glasfasernetze viel stärker ausgebaut haben als Deutschland, sondern auch die Kundinnen und Kunden gar keine Einstiegstarife in niedrigen Bandbreiten mehr angeboten bekommen und auch gar nicht haben wollen, sondern man dort schon eher im Bereich von 200, 300, 500 Mbit unterwegs ist. Und ich habe mitgenommen, dass wir alle sehr gespannt sind auf den neuen Rechtsrahmen und dann eben auch eine sicherlich von der Kommission präsentierte Perspektive für die weitere Entwicklung des Glasfasermarktes in Europa. Herzlichen Dank, Frau Schwarz-Schilling.
Vielen Dank, Frau Brönstrup. Ich bin sehr gespannt auf die Initiativen der Bundesnetzagentur, die jetzt unmittelbar vorausstehen, denn sie können wichtige Impulse setzen, damit die Kupferglasmigration auch in Deutschland gelingt.
Und genau das haben wir vor. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz zum Schluss empfehle ich Ihnen noch unseren anderen Podcast, die Akte Tulpenfeld. Da ist in der aktuellen Ausgabe der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller und blickt zurück auf das Jahr 2025 und das gesamte breite Themenspektrum der Bundesnetzagentur, das ja weit hinausgeht über das wichtige Thema Glasfaserausbau und Wettbewerb auf den Glasfasernetzen. Das umfasst eben nicht nur das Thema Telekommunikation, sondern auch die digitalen Themen mit den neuen Rechtsakten zu künstlicher Intelligenz und Daten und natürlich die wichtigen Energiethemen Strom und Gas und Eisenbahn und Post. Die Bundesnetzagentur ist ja eine Behörde, die sich mit ganz vielen Netzinfrastrukturen beschäftigt. Hören Sie mal rein, ganz spannend.
Das war NetzTalk. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie ihn auf allen üblichen Kanälen abonnieren. Dort finden Sie auch unseren anderen Podcast, die Akte Tulpenfeld. Hören Sie gern mal rein. Fragen, Anregungen oder Kritik richten Sie gern an podcast@bnetza.de. NetzTalk ist eine Produktion der Pressestelle der Bundesnetzagentur. Fachliche Beratung: Michael Schimmel und sein Team vom Referat Ökonomische Grundsatzfragen der Regulierung Telekommunikation. Moderation: Dr. Daniela Brönstrup.